Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Das Haus der Kunst in München. Es steckte zuletzt in einer Krise. Die Zahlungsunfähigkeit drohte, Scientology-Verstrickungen und Vorwürfe sexueller Belästigung von Mitarbeitern waren im Raum. Der visionäre Direktor Okui Nwesor war fast 7 Jahre dort tätig, zog sich im Juni 2018 aus Gesundheitsgründen zurück und ist Mitte März dieses Jahres gestorben. Über dessen Nachfolge haben 5 international bekannte Museumsmacher beraten und ihre Suche nach einer neuen Leitung für das Haus der Kunst war erfolgreich. Heute Nachmittag hat das Bayerische Kunstministerium als Trägerin des Hauses in Person von Kunstminister Bernd Siebler eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz einberufen und mein Kollege, der Landeskorrespondent des Deutschlandfunks, Tobias Krone, war da. Herr Krone, die wichtigste Nachricht des Tages für uns Kulturleute, für wen hat sich denn die Findungskommission bitte heute ausgesprochen?
Ja, für einen sozusagen Brexit-Flüchtling könnte man ihn nennen, Andrea Lissoni, 49. Er stammt aus Südtirol, ist aber gerade noch Senior Curator an der Tate Modern. Da kommt er her. Heute schon mal eine kleine Vorstellungsrunde von sich gegeben. Er selber stammt aus einem, ja, aus einer Karriere, die mit ganz großen Kunsttempeln zu tun hat. Er hat seine Karriere angefangen als Kurator am Hangar Bicocca in Mailand, einem riesigen Kunsttempel, ich glaube sogar dem größten Kunsttempel der Welt. Damit passt er natürlich in die Dimensionen des Haus der Kunst. Genauso natürlich an der Tate Modern, wo ja dieser riesige Tank auch zu bespielen war. Er hat zum Beispiel so Ausstellungen wie die Retrospektive von Joan Jonas verantwortet, einer Videokünstlerin. Diese Ausstellung hätte ja eigentlich auch am Haus der Kunst laufen sollen, vergangenes Jahr, aber da ist leider das Geld ja ausgegangen aufgrund diverser finanzieller Unstimmigkeiten. Also er kennt sich durchaus auch mit ein bisschen der Situation am Haus der Kunst aus. Aktuell verantwortet er auch die Ausstellung Olafur Eliasson, die ja auch große Erfolge feiert. Das ist sicherlich ein Mann, der das Haus der Kunst stemmen und auch der es kommunizieren kann, nach innen und nach außen.
Wir hören schon zeitgenössische Kunst, Videokunst macht er. Wer war denn anwesend und wie wurde die Wahl begründet?
Ja, also natürlich himself, Andrea Lissoni, war anwesend, eine feingliedrige, ruhige Erscheinung, auch sehr humorvoll. Und er hat auch an seine Zeit erinnert, als er in München seine Doktorarbeit bei Chris Durkin geschrieben hat, am Haus der Kunst, damals über Alexander Kluge und Edgar Reitz, also Filmkünstler, die ja selbst auch in München leben. Und er hat natürlich da auch eine gute Zeit daran, wie er heute bekräftigt hat.
München und Haus der Kunst. Und sind ein bisschen mein Herz.
Ja, also er kann auch einigermaßen Deutsch. Das war ja auch ein wichtiges Kriterium bei der Einstellung. Er kennt die Stadt, er kennt auch die deutsche Gegenwartkunst. Damit dürfte er natürlich nahtlos an diese Diskurse im Haus der Kunst anschließen. Das war auch Teil der Begründung der Findungskommission. Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Berns, die war heute da von dieser internationalen Findungskommission. Sie hat sein Netzwerk in ganz Europa gelobt und auch in die Länder der Seidenstraße, wo er auch demnächst einen Schwerpunkt im Haus der Kunst legen möchte. So viel hat er schon angedeutet. Außerdem, so die Findungskommission, sei er ein geschickter Museumsmanager und er sei auch sehr teamfähig, wie Nina Zimmer heute bekräftigt hat. Hier hören wir sie im O-Ton.
Er hat uns außerdem überzeugt, weil er auch ein Mann der leiseren Töne ist, jemand, der zuhört, jemand, der als eines der ersten Sätze gesagt hat, ihm ist das Team wichtig, er möchte mit dem Team gemeinsam arbeiten.
Ja, und das hat bisher im Haus der Kunst ja ein bisschen gelitten und deshalb sahen sie dann am Ende ihn, Andrea Lissoni, an der Spitze dieser zweistelligen Longlist der Bewerbenden.
Ja, das wird Balsam sein auf die Seele der Belegschaft, die ja zum Teil outgesourced wurde, womit sich ja der Geschäftsführer Bernhard Spies nicht gerade beliebt gemacht hat, aber der musste immerhin ja auch den maroden Tanker wieder auf Spur bringen. Vielleicht ein, zwei letzte Dinge. Wann wird der anfangen und was hatten Sie für einen Eindruck von der Atmosphäre?
Also er wird am 1. April kommenden Jahres seinen Chefsessel sozusagen besetzen. Dann wird auch die Interimszeit durch Bernhard Spies enden.
Vertragsgemäß, für 2 Jahre war der gebucht.
Genau, und natürlich rein als geschäftsmäßiger Sanierer, der hatte mit der Kunst selbst gar nichts zu tun. Mit der Kunst war bisher ein sehr junges Kuratorenteam beschäftigt, die natürlich mit diesen wenigeren Mitteln daraus viel rausgeholt haben. Die freuen sich wahnsinnig, habe ich schon rausgehört, ich habe schon mit einigen sprechen können. Man ist jetzt sehr motiviert und freut sich auf einen sehr jungen 49-Direktor des Hauses der Kunst. Man sagt, dieser Mann ist genau der richtige Mann für diesen Job.
Wir werden es beobachten. Vielen Dank für diese frischen Informationen. Andrea Lissoni, der Mailänder aus London, wird neuer Chef des Münchner Hauses der Kunst. Tobias Krone, unser Landeskorrespondent, hat uns dazu unterrichtet. Wir bleiben im Feld der Kunst und wechseln nach New York. 5 Jahre hat die Erweiterung des Museums of Modern Art gedauert. 450 Millionen Dollar hat sie gekostet. 4.500 Quadratmeter sind jetzt an Ausstellungsfläche hinzugekommen. Das Museum öffnet jetzt für das Publikum. Nun ist ein Museum in Amerika immer auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es muss expandieren und rentabel sein. Meine Kollegin, die Kunstkritikerin Sascha Werner in New York, habe ich gefragt, Sie hatten schon Gelegenheit, sich das neue Haus anzugucken, das Museum of Modern Art. Erfüllt es denn die hohen Erwartungen?
Architektonisch ja. Bisher wurde ja immer wieder und zu Recht kritisiert, dass die Dauerstaus an den Rolltreppen und das Gedränge in den Sälen dem Museum die Atmosphäre eines überfüllten Flughafens verlieren. Jetzt wirkt es dank geschickt revidierten Grundrissen unendlich viel offener. Das Publikum kann sich auf alle Seiten hin verteilen und wird nicht mehr nur in eine einzige Richtung geschleust. Hinzugekommen ist auch eine Art Aquarium auf Straßenebene, eine verglaste Galerie, die wechselnde Installationen zeigt und kostenlos zugänglich ist. Die Architektur insgesamt, würde ich sagen, signalisiert Transparenz und alle sind willkommen.
Alle sind willkommen, ist ein gutes Stichwort. Damit wird auch auf Inklusion und auf Diversität abgezielt. Wie zeigt sich das denn in der Sammlung und in der Ausstellung?
Naja, neu gilt die Devise, statt Amerika und Eurozentrismus, Kunst aus der ganzen Welt. 2 der Eröffnungsausstellungen sind China und Lateinamerika gewidmet. Außerdem soll natürlich Kunst von Frauen und Minderheiten aller Art ins Zentrum gerückt werden. Weg will man auch von strikter Chronologie und stattdessen setzt man auf ungewöhnliche Nebeneinanderstellungen. Das gilt auch für verschiedene Disziplinen. Das heißt, neu sieht man Videos, Designobjekte in der Nähe von Pierre Bonnard zum Beispiel und Picassos Demoiselle d'Avignon, ein ewiger Publikumsmagnet, wird gepaart mit einer Skulptur von Louis Bourgeois.
Wenn ich mir jetzt so den Besucher vorstelle, den klassischen, vielleicht nicht ganz so geübten Touristen, der ins Metropolitan geht, das gut sortiert weiß, jetzt kommt er ins MoMA, geht er da nicht verloren?
Je nachdem. Also beim MoMA geht man davon aus, dass jeder Besucher ein mündiger Kunstkonsument ist. Einer, der unter gar keinen Umständen von Didaktik belästigt werden will. Demnach ist jeder in der Lage, Sinnzusammenhänge herzustellen und quasi seine eigene Kunstgeschichte zusammenzubasteln. Es wird, wie Sie sagen, nicht mehr mit Kategorien doziert, sondern oder mit Ismen, das heißt, nirgendwo ist mehr großmäulig von Impressionismus die Rede, sondern ganz diskret auf einem Schild in einer Ecke von Innovatoren des 19. Jahrhunderts. Sogar die Pop-Art wurde umgetauft. Warhol und Company laufen nun unter dem Titel von Konservensuppen bis zu fliegenden Untertassen. Ob man da nun verloren geht oder nicht, das scheint neu einfach jedem Besucher selbst überlassen zu sein.
Ein letztes, das neue Whitney Museum am Hudson etwa, ist ja schon eine ziemlich schicke Event-Location mit sensationellen Ausblicksplattformen. Was verspricht sich denn das MoMA von seiner Neuausrichtung?
Naja, wie das Whitney, wie alle Kulturinstitutionen überhaupt, man verspricht sich mehr und vor allem jüngeres Publikum. Ann Temkin, eine der Chefkuratorinnen, hat ausdrücklich gesagt, dass sich das MoMA künftig an ein Publikum richte, für das die Auseinandersetzung mit Kunst ebenso gut wie ein Handybildschirm stattfinden kann, wie in einem Museum, wo man sich die Objekte tatsächlich anschaut. Ich finde diese Aussicht ehrlich gesagt eher traurig, denn letztlich erklärt sich ein Museum damit ja für obsolet. Es reduziert sich zu Selfie-Kulisse. Ich fürchte jedenfalls, dass der Dialog, zu dem das MoMA animieren will, also der Dialog zwischen Kunstwerken aus unterschiedlichen Epochen und Weltgegenden, zwischen Besuchern und Kunstwerken, zwischen Besuchern und Besuchern, ich fürchte, dass dieser Dialog im babylonischen Chaos untergehen wird oder gar nicht erst stattfindet.
Sagt Sascha Werner zum Erweiterungsbau und der Eröffnung des Museum of Modern Art in New York. Es klemmt, buchstäblich. Bewegung kommt wohl nur in die Aufrechterhaltung der Starre. Der Baubeginn des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin könnte sich nämlich weiter verzögern, obwohl es dazu einen Bundestagsbeschluss zum Bau gibt. Der Naturschutzbund Berlin hat Klage gegen die Genehmigung der Senatsbauverwaltung eingereicht. Anfang Oktober hatte die Behörde für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz grünes Licht für den Baubeginn, unter Auflagen natürlich, Artenschutzauflagen, gegeben. Denn auch die Fledermäuse müssen, wenn schon nicht gehört, dann doch zu ihrem Recht kommen. Die wohnen nämlich im Gewölbe unter dem künftigen Denkmalsockel am Berliner Schloss. Könnte man auch eine Art von Mietendeckel nennen. Einzelheiten zu dem Vorgang von Wladimir Balzer.
Mitten in Berlin, gegenüber dem Humboldt-Forum, sollte eigentlich seit diesem Herbst eine große Schale stehen, die in Bewegung gerät, wenn Menschen sie betreten. Das Einheits- und Freiheitsdenkmal. Seit vielen Jahren gibt es Planungen dafür, doch offenbar ohne die Wasserfledermaus. Die hat es sich in dem alten Sockel gemütlich gemacht, auf den das Denkmal soll. Und da kommt der Chef des NABU Berlin ins Spiel. Anruf bei Rainer Altenkamp. Sein Verband klagt jetzt gegen die aus seiner Sicht zu laschen Naturschutzauflagen des Landes Berlin. Dieser Sockel, auf dem früher Wilhelm I. stand, ist der einzige bekannte Ort, an dem Wasserfledermäuse in der Hauptstadt ihren Nachwuchs aufziehen.
Die Weibchen sitzen da in Gruppe zusammen und bringen alle zusammen ihre Jungen zur Welt.
Auf die Frage hin, ob sich eine der verantwortlichen Behörden mit ihm ausgetauscht hätte, gibt es eine klare Antwort.
Nö, das wäre sicherlich hilfreich gewesen, ja.
Und ja, man ist in Berlin einiges an Verwaltungsdefiziten gewohnt. Aber das ist auch für Rainer Altenkamp eine neue Dimension. Die schützenswerten Tiere leben da schon seit langem. Es hätte viel Zeit gegeben, das Problem zu lösen.
Hab ich in der Form in Berlin schon wirklich lange nicht mehr gesehen, sowas.
Die Klage seines Verbandes stoppt das Projekt, solange die genehmigende Behörde, in dem Fall der Berliner Umweltsenat, nicht wiederum dagegen vorgeht. Die Geschichte ist also noch lange nicht zu Ende. Auch der Bauherr, der Bund, könnte noch juristisch gegen die Naturschutzauflagen vorgehen. Wenn das so weitergeht, werden sich Beteiligte vor Gericht wiedersehen. Und dann wird das Denkmal auch im nächsten Herbst zum Einheitsjubiläum nicht einmal begonnen sein. Das wiederum würde Kritikern wie dem Architekturexperten Niklas Mark zu Pass kommen.
Naja, ich finde, es gibt ja ein Wiedervereinigungsdenkmal und das ist das Brandenburger Tor. Da muss man nicht noch mühsam was dazu basteln und vor allen Dingen nicht vor dem Schloss, was ja selbst ein komisches, überladenes Symbol ist und in Verbindung mit der Wippe zu einer veritablen Symbolgrütze führt.
Auch im Bundestag selbst gibt es seit dem Einzug der AfD Widerstand gegen das Denkmal in dieser Form an diesem Ort. Schon letztes Jahr startete die Fraktion einen Antrag gegen den Bau, der scheiterte. Die AfD will statt des Denkmals den Wilhelmsockel sanieren und die alten preußischen Kolonnaden wiedersehen. Der kulturpolitische Sprecher Marc Jong sagt es so.
An den Mauerfall und die Einheit sollte durchaus erinnert werden, aber dazu eignen sich andere Standorte wie der Alexanderplatz oder der Platz der Republik viel besser. Wir finden, es sollte eine neue Ausschreibung geben, in der dann auch wirklich ein würdiger Entwurf gefunden wird.
Und dennoch, die Mehrheit für den Entwurf des Designbüros Miller und Partner steht noch im Bundestag. Aber die Ungeduld wächst. Etwa bei den Grünen, deren baupolitischer Sprecher ist Christian Kühn.
Ich erwarte, dass jetzt Frau Grütter Schub macht und dass wir dieses Jahr noch den Spatenstich feiern können.
Schon kommen Zweifel auf, ob es die Einheitswippe je geben wird.
Für mich ist gar keine Frage, dieses Einheitsdenkmal wird gebaut.
An dieser Entschlossenheit scheint es jedoch dem Bauherrn, dem Kulturstaatsministerium unter CDU-Frau Monika Grütters zu mangeln. Sie mag das Denkmal nicht, hört man aus ihrem Umfeld. Sie tue nur das Nötigste. Das gilt auch für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Auskünfte sind spärlich. Interviews zum Thema Einheitsdenkmal lehnt sie ab. Dasselbe gilt für das ausführende Designbüro, das offenbar vom Kulturstaatsministerium einen Maulkorb verpasst bekommen hat. Doch auch der Koalitionspartner SPD wird nach Jahren der Verzögerungen langsam ungeduldig. Der kulturpolitische Sprecher der Fraktion ist Martin Rabanus.
Ich finde es tatsächlich sehr bedauerlich, dass es noch keinen sichtbaren Fortschritt beim Freiheits- und Einheitsdenkmal gibt.
Wie auch immer man zu dem konkreten Entwurf steht, es wäre das einzige zentrale Denkmal dieser Republik, das an die friedliche Revolution und die Einheit erinnert. Für Rabanus ein gewichtiges Argument, endlich mit dem Bau zu beginnen.
Worum geht es denn? Es geht darum, jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und im kommenden Jahr 30 Jahre deutsche Einheit, denjenigen, die es erstritten haben, den Menschen auf den Straßen, die sich gegen das DDR-Regime aufgelehnt haben, einen würdigen Ort zu bieten.
Doch trotz verbindlicher Mehrheitsentscheidungen ist der Bau noch immer ungewiss. Der politische Druck, das Denkmal in der Form an diesem Ort zu errichten, ist einfach zu gering.
Wladimir Balzer berichtete. Wüste Beschimpfungen von Amtsträgern und Politikern, Hate Speech und eine Verrohung und Verschiebung im öffentlichen Meinungskampf, die sind ja gegenwärtig unübersehbar. Die grundrechtlich großzügig gesicherte Meinungsfreiheit wird teils auch von rechten Kreisen gegen ihre Kritiker in Stellung gebracht. Es geht so weit, dass durch Androhung und juristischen Druck in Form von Klagen oder Unterlassungserklärungen Autoren beeinträchtigt werden. Mehr noch, es zu einer Art Selbstzensur kommt, zu Einschüchterungen. Das sagt Ralf Nestmeier, ist Vizepräsident des deutschen Zweigs der Schriftstellervereinigung PEN. Und ihn habe ich gefragt, wie und wo geschieht denn das?
Ja, der konkrete Fall war jetzt der Christoph-Links-Verlag, beziehungsweise ein Buch aus dem Christoph-Links-Verlag mit dem Titel Völkische Landnahme, Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos, das im Juni 2019 erschienen ist. Und die Autoren von diesem Buch, eine Frau Andrea Röpke und ein Herr Andreas Speit, die hatten also zahlreiche Recherchen unternommen gehabt, eben um aufzudecken, inwieweit eben in den letzten Jahren eine nationalistisch gesinnte stille Unterwanderung eben im ländlichen Raum stattgefunden hat. Und die Ergebnisse dieser Studie haben sie dann anschließend veröffentlicht. Und in dieser Veröffentlichung sind natürlich dann auch Namen genannt worden von rechten Akteuren, die sich in diesem Spektrum da bewegen und agieren. Das hatte dann zur Folge, beziehungsweise erstmal wurde das Buch relativ gut publik. Dadurch wurde es dann also auch in diesen rechten Kreisen zur Kenntnis genommen. Das Ganze hatte also die Folge, dass dann anschließend gegen den Christoph-Links-Verlag wie auch gegen die Autoren Unterlassungserklärungen, Abmahnungen erfolgten mit eben Unterlassungserklärungen, man hat Schadensersatzforderungen angedroht etc. Das konnte also der Verlag wie auch die Autoren abwenden, also aber sie mussten halt jedes Mal einen Rechtsanwalt anschalten und mussten sozusagen dagegen vorgehen, sich dem Ganzen erwehren, was natürlich dann auch mit Kosten für diese freien Autoren und den Verlag verbunden ist.
Die bislang unausgesprochene These von Ihnen lautet, dass das mit einer Form von Selbstzensur einhergeht. Deute ich das so richtig?
Ja, in einer gewissen Weise schon, weil man muss sich natürlich dann überlegen als Autor, wenn ich jetzt über solche Sachen berichte, ich werde überzogen mit solchen Klagen. Will ich mir das antun? Kann ich mir das wirtschaftlich eventuell gar nicht leisten, da dagegen vorzugehen? Beziehungsweise dagegen zu halten, wenn es mehrfach kommt, das ist ja auch das Ziel, was dahinter steckt von diesen Kanzleien. Also da kamen allein 5 Abmahnungen von einer Kölner Kanzlei namens Höcker. Das ist übrigens auch die Kanzlei, in die vor kurzem erst der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als projektbezogener Mitarbeiter eingetreten ist. Und also diese Kanzlei Höcker versendet also dann diese Abmahnungen an die Autoren. Und es war auch so gewesen, sobald eine Autorin dann bei Lesungen oder bei irgendwelchen Diskussionen bei einer Lesung nochmals dazu Stellung genommen hat und einen Namen wiederum genannt war, kam erneut eine Abmahnung.
Nun ist, wenn man journalistisch arbeitet oder Bücher verfasst, wird es heikel, wenn man sich mit großen Nahrungsmittelkonzernen anlegt, mit der Mineralölindustrie oder mit anderen großen Playern. Das kennt man. Was ist das spezifisch Rechte daran?
Da wird versucht, sozusagen gegen ihn vorzugehen, dass er vielleicht irgendwie über solche Themen nicht mehr berichtet, weil man sozusagen im Verborgenen agieren will und nicht mit seinen Agitationen oder seinen Handlungen eben in der Öffentlichkeit stehen möchte. Das steckt da eben dahinter. Da versucht zum Beispiel ja auch die Leute dann sozusagen dazu indirekt zu bewegen, sich eventuell selbst zu zensieren oder über manches Themen eben nicht mehr zu berichten.
Sind Ihnen Fälle von Selbstzensur bekannt? Also wenn Autoren vielleicht die Finger von einem Thema lassen, aus Furcht, dass das freie Wort nicht ausreichend geschützt ist?
Das sind Fälle bekannt. Wir hatten auch eine Studie in Auftrag gegeben, die haben wir zusammen gemacht letztes Jahr mit der Universität Rostock. Und da ging es eben gerade darum, um Übergriffe und Selbstzensur. Also es wurde eine Studie gemacht, an der sich 526 Schriftstellerinnen und Autoren beteiligt haben, die sozusagen dann auch erschreckende Daten zutage gefördert haben. Also es ist eine relativ breite Basis mit über 500 Teilnehmern. Und da haben sich also ein großer Teil eben besorgt gezeigt und jeder zweite hatte bereits sozusagen Übergriffe auf seine Person dann erlebt, also Übergriffe nicht in tätlicher Art, sondern eben das Hate Speech im Netz, solche Sachen, Angriffe, die dann kommen, Hetze im Netz, Shitstorms etc. Also Angriffe, die man sich dann erwehren mussten, wie das natürlich unlängst aber auch wieder publik wurde im Fall jetzt von der Politikerin, von der Frau Künast in Berlin. Also es kommt dann schon sehr heftig im Netz, teilweise unter Klarnamen, teilweise irgendwie mit Pseudonymen, wo dann eben Autoren und Journalisten für ihre Berichterstattung angegangen werden.
Einschüchterung und Versuche, Meinungsfreiheit einzugrenzen, sagen Sie, ist ein Prinzip, rechtsagitatorisch auf das freie Wort einzuwirken und den Artikel 5 so ein bisschen zu verschieben.
Genau, so in dieser Art würde ich das interpretieren oder habe es ja gerade dargelegt gehabt. Also das und der Penn versucht eben darauf aufmerksam zu machen, damit irgendwie das nicht weiter so gehen kann. Also versuchen wir eben im Namen aller Autoren da unser Wort zu erheben.
Sagt Ralf Nestmeier vom Penn Deutschland. Die Schauspielerin Billy Zöckler ist gestorben. Maya Elmenreich erinnert jetzt an sie in den Kulturmeldungen.
Flammend rotes Haar, lackierte Fingernägel und den Telefonhörer unters Kinn geklemmt. Billy Zöckler spielte in Helmut Dietls bissiger Schickimicki-Satire Kir Royal die gutmütige, warmherzige und modebewusste Sekretärin von Klatschreporter Baby Schimmerlos. Billy Zöckler war Edda Pfaff. Eine kleine Rolle nur, aber eindeutig die einer Sympathieträgerin. Im echten Leben, so gab Billy Zöckler einmal zu, wäre sie als Sekretärin eine Katastrophe gewesen. Schließlich könne sie nur im Dreifingersystem tippen. Im echten Leben stand sie deshalb auf der Bühne und vor der Kamera, unter anderem in diversen Fernsehfilmen und Serien. Im Alter von 70 Jahren ist Billy Zöckler, wie jetzt bestätigt wurde, in der vergangenen Woche gestorben. Und auch der Bildhauer Emil Cimiotti ist tot, wie die Akademie der Künste heute bekannt gab. Mehrfach hatte Cimiotti an der Documenta in Kassel teilgenommen, auch an der Biennale in Venedig. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Bronzeplastiken, die er nach dem Wachsausschmelzverfahren hergestellt hat. Zum Beispiel den Blätterbrunnen in der Innenstadt von Hannover. Emil Cimiotti hat auch lange Jahre an der Braunschweiger Kunsthochschule gelehrt. Am 13. Oktober bereits ist er im Alter von 92 Jahren in Wolfenbüttel gestorben. Rund 34,7 Millionen Menschen haben in der vorvergangenen Spielzeit, also 2017-18, Aufführungen deutscher Theater- und Sinfonieorchester besucht. Das waren rund 800.000 weniger als im Jahr davor. Die Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins gibt darüber Auskunft. Heute wurde in Köln die jüngste Ausgabe veröffentlicht. Daraus geht auch hervor, dass der Umfang des sogenannten theaternahen Rahmenprogramms um mehr als 9% gewachsen ist. Programmeinführungen, Publikumsgespräche oder Podiumsdiskussionen zählen dazu. Der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, erklärte, die Zahl zeige, wie sehr die öffentlichen Theater und Orchester daran arbeiteten, in ihren Städten und Regionen künstlerisch und gesellschaftlich am Ball zu bleiben. Mit der Zeit gehen, das möchte man nun endlich auch in New York. Dort beschloss die zuständige Stadtkommission den Bau eines ersten Monumentes für drei Frauen im Central Park. Drei Pionierinnen der Frauenrechtsbewegung wird im August 2020 ein Denkmal gesetzt. Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton und Sojourner Truth. Alle drei setzten sich für die Frauenrechte ein, letztere insbesondere für die Rechte schwarzer Frauen in den USA. Viele Jahre hatte das Denkmalprojekt in New York in Anspruch genommen. Zuerst hatte es geheißen, es gäbe überhaupt keinen Platz mehr für Denkmäler im Central Park. Weder für Frauen noch für Männer. Doch das, so sagte es eine Initiatorin des künftigen Denkmals, das habe man sich einfach nicht gefallen lassen wollen.
Kultur heute geht damit langsam zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch die nachfolgenden Sendungen. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema darin, die Diskussion um den Vorschlag für eine Sicherheitszone in Nordsyrien hält an. Aber auch die Bauernproteste in Bonn sind ein Thema. Ja, für Kultur heute verabschiedet sich hier Michael Köhler. Einen schönen Abend.